Für diejenigen, die regelmäßig hier in den Gottesdienst kommen, die hatten jetzt schon zwei Predigten zu dem Thema bevollmächtigend leiten. Ich war ja in den letzten Wochen in Buchs und in Oberwenningen unterwegs mit der Predigt, die ich auch heute halte. Ich habe sie nochmal angepasst, nochmal spezifiziert für heute. Und die, die am Freitagabend und am Samstagmorgen noch beim Seminar waren, die hatten noch eine zusätzliche Lektion oder zwei zusätzliche Lektionen über das Thema Leitung. Und deswegen traue ich mich, jetzt heute mit dieser Frage einzusteigen. Bevor wir dieses Beispiel Nehemia betrachten, traue ich mich mit der Frage einzusteigen, was ist eigentlich Leitung? Die Idee wäre, dass ihr mir so ein paar Stichworte oder so ein paar Sätze zuruft und ich tue das hier so aufschreiben. Einfach, dass wir das im Blick halten. Leitung, was ist Leitung überhaupt? Leitung hat mit Verantwortung zu tun, genau. Leitung hat mit Vorbild zu tun. Ja. Fürsorge. Leitung hat mit Fürsorge zu tun. Leitung hat mit Hören auf Gott zu tun. Ja. Genau. Von Leitung, also was wird da? Wasserleitung oder Stromleitung? Genau, also da sind wir bei einem ganz guten Bild. Also wenn Leitung tatsächlich bedeutet, dass irgendwas von einem Ort zum anderen gebracht wird, dann lasst uns noch kurz weiter über das Beispiel überlegen, was wird denn da vom einen Ort zum anderen gebracht? Weil bei unserer Leitung jetzt, wie wir es in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz oder sonst was, ist ja nicht Wasser oder Strom, das geleitet wird, sondern was wird da genau geleitet? Gottes Vision, ja?
Etwas Vorhandenes wird weitergegeben.
Genau, etwas Vorhandenes. Ich sage dazu Ressourcen, zum Beispiel die Zeit von der Marlies. Wird, wenn die Putzteamleitung das richtig macht, dazu geleitet, dass hier nachher gesaugt und geputzt und gedings ist. Das ist Leitung. Wenn Leitung funktioniert, dann werden Ressourcen in Aufträge umgewandelt. Also es geht um die Umwandlung. Von Ressourcen in Aufträge.
Wegweisung.
Da braucht es Wegweisung, nämlich nicht immer ist klar, was ist eigentlich der Auftrag. Jetzt im Putzteam ist das relativ gut, aber da gab es auch schon Diskussionen, habe ich gehört. Aber genau, also es braucht Wegweisung. Vor allem, weil ja der Auftrag sich immer auch anders gestaltet, oder? Es ist nicht alles zu jeder Zeit gleich richtig oder gleich wichtig. Gibt es noch Ergänzungen? Nochmal? Begleitung, genau, weil manchmal sind die Ressourcen noch nicht entwickelt oder irgendwie zwischendurch wird es wieder unklar, ja, was ist überhaupt unser Auftrag? Und dann braucht es wieder Begleitung, oder? Dann braucht es wieder diese Wegweisung, die Begleitung. Okay, ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier eine Stunde drüber rede, was bevollmächtigende Leitung, nee, natürlich nicht eine Stunde, bevor ich jetzt hier drüber rede, was ist bevollmächtigende Leitung? Lasst uns nochmal klar haben, was ist es tatsächlich? Und ich glaube, wir sind jetzt so an einem guten Punkt dran. Wir wissen alle jetzt wieder, um was es ungefähr geht. Und jetzt können wir einsteigen mit diesem Beispiel von Nehemia. Nehemia, ich werde es nicht vorlesen, es sind zwei Kapitel, auf die ich mich besonders beziehe, obwohl ich auch die anderen Kapitel im Hinterkopf habe. Nehemia war ein Mann, der hat ungefähr 440 vor Christus gelebt. Also ist schon eine ganze Zeitspanne, dass der gelebt hat. Und der hat in Susa gelebt. Ich habe meinen Bibelatlas rausgenommen und ich habe geschaut, Susa, wo ist das eigentlich? Susa ist hier. Also für die, die da schauen, hier. Und Jerusalem habe ich auch eingezeichnet, Jerusalem ist hier. Das steht zwar nicht dran, aber das könntet ihr hinten sowieso nicht lesen, das ist Jerusalem. Will jemand raten oder weiß jemand, Susa, Nummer eins, wie wird das heute ausgesprochen? Und Nummer zwei, wo liegt denn das politisch? Susa? Wer hat Iran gesagt? Hier. Stimmt? Iran? Ganz korrekt. Wenn ihr es auf Google Maps sucht, dann müsst ihr einfach nicht Susa eingeben, sondern Shush. Und wenn ihr Shush eingebt, dann wird euch hier was angezeigt. Hier. Und dann werdet ihr feststellen, da ist Jerusalem eingezeichnet. Shush. Wer will schätzen, wie viel Kilometer ist das ungefähr? Hä? 350, weitere Schätzungen? Es ist 1500. Also, es ist 1500, Wahnsinn. Und jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da los war. Der Nehemia, der war dort im Exil, sagt man dazu, also der war dort als Verschleppter, ist wahrscheinlich auch dort aufgewachsen, ist dort am Königshof, war er Bediensteter, er war Mundschenk, das war eine der vertrauensvollsten Aufgaben. Ein König musste sicher gehen, dass das eine zuverlässige und eine Person ist, die absolut zu ihm steht, weil ein Mundschenk musste Speisen und Getränke vorkosten, dass der König nicht irgendeinem Giftanschlag zum Opfer fällt. Und wenn natürlich der Typ korrupt war, dann hinterher war das Leben des Königs meistens sehr kurz. Und das hatte ja einen Grund, dass solche Leute eingestellt wurden, weil damals Könige häufig auf die Art und Weise beseitigt wurden. Also das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Das war auch eine Aufgabe, wo du sehr fest im Kontakt warst mit dem König. Und es war eine Aufgabe, die mit viel Alkohol und so weiter zu tun hatte. Der Nehemia, der bekommt in dieser Geschichte Besuch aus Juda, also hier aus der Gegend von Jerusalem. Und der Besuch, der erzählt ihm, es ist ganz schlecht in Jerusalem. Die Stadtmauern sind immer noch zerstört. Und das Volk leidet drunter, weil sie praktisch dauernd Angriffen von außen ausgesetzt sind und sich nicht richtig wehren können. Und da geht einfach nichts mehr gut. Die Reaktion von Nehemia ist, dass er weint, dass er betet und dass er fastet. Wie das genau mit seinem Job ging, das müssen wir irgendwann anders diskutieren. Also ich nehme einfach an, er hat da, wo er nicht im Dienst war, gefastet. Und von dem Vorkosten kannst du sowieso nicht leben, also das ist definitiv zu wenig. Und er tut dann Buße für die Sünden, auch für die Sünden der Väter, weil er weiß ganz genau, diese Zerstörung Jerusalems, dieses Exil, also diese Verbannung, diese Wegführung aus Jerusalem, die hat nur damit zu tun, dass das Volk nicht das getan hat, was Gott eigentlich für das Volk vorgesehen hat. Und er tut deswegen Buße und er sagt, das war nicht gut und er stellt sich drunter und er sagt, es tut uns leid und wir wollen anders in Zukunft. Und weil er als Mundschenk Zugang hatte zum König, hat er das auch genutzt. Der König spricht ihn an, das war eigentlich ein No-Go. Eigentlich musstest du möglichst eine fröhliche Atmosphäre machen dort bei Tisch, weil der König hat schon genug Ärger und so weiter am Hals. Und deswegen hatte der Mundschenk immer noch so eine Art Aufheiterungsfunktion. Und irgendwann merkt der König, der Nehemia kommt dieser Aufheiterungsfunktion nicht mehr nach. Und dann spricht er ihn an und fragt, was ist eigentlich los? Und dann erklärt ihm der Nehemia, ja, die Stadtmauern sind zerstört und Gott hat mir das aufs Herz gelegt, dass ich das wieder aufbaue. Und dann fragt der König, was willst du? Was willst du? Also eine wahnsinnige Wertschätzung diesem Nehemia gegenüber. Und dann gibt der König auch das, was der Nehemia will. Er gibt ihm die Erlaubnis zu gehen, er gibt ihm Material, er gibt ihm eine Eskorte und er gibt ihm die Vollmacht, das zu tun, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das ist so ganz in kurzen Worten die ersten zwei Kapitel von Nehemia zusammengefasst. Und ich möchte so drei Punkte zunächst möchte ich festhalten. Das erste, führe dich selbst. Im Lukas 16 wird was bestätigt, was ich bei Nehemia schon sehe. Da heißt es, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Der Merksatz, den ich mir rausgeschrieben habe für diesen Teil der Predigt, Siege im Verborgenen. Siege im Verborgenen gehen öffentlichen Siegen voran. Siege im Verborgenen gehen öffentlichen Siegen voraus oder voran. Das heißt, wer gelernt hat, im Kleinen treu zu sein, das sieht normalerweise niemand. Das interessiert auch niemanden. Da guckt niemand hin. Wer gelernt hat, in dem Bereich treu zu sein, dem schenkt Gott gern auch Größeres. Und ich möchte es relativ konkret machen. Das fängt an bei den persönlichen Gebetszeiten. Das sieht niemand, wenn du die auslässt. Die wenigsten fragen dich auch danach. Höchstens du bist in einer Kleingruppe, wo man das abmacht. Ich frage dich denn, wie war es denn mit dem Gebet? Das geht aber auch ums Thema Pünktlichkeit. Lasse ich die anderen warten, weil ich einfach zu spät aufbreche? Es geht auch ums Thema Wortwahl. Wie rede ich? Auch wie rede ich über andere? Das sind ja auch häufig Sachen, die gar nicht aufgedeckt werden oder die irgendwie unter dem Teppich bleiben. Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Was begehre ich über das hinaus, was Gott mir schenkt? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Lasse ich es an den anderen raus, wenn ich gefrustet bin? Oder zeige ich es anderen, wenn ich mich über was freue und artikuliere ich das auch? Das ist nämlich auch unfair, wenn man das nicht zeigt. Ich habe gemerkt, ich muss wieder mal über mein Surfverhalten nachdenken. Was für Seiten surfe ich an? Mit welchen Interessen? Ich habe da jetzt ein gutes System gefunden, das blockiert praktisch hier im ganzen Haus gewisse Webseiten schon mal grundsätzlich. Sachen, wo ich merke, das tut mir gar nicht gut, brauche ich auch nicht. Also wenn ihr mal hier im Haus per WLAN surft und irgendwas nicht zugänglich ist, dann könnte es daran liegen, dass ich das einfach blockiert habe. Dann müsst ihr jetzt da einfach mitmachen. Ist so. Im Kleinen treu sein, Zusagen, die ich gegeben habe, auch tatsächlich erfüllen, merke ich, wie oft das auch ganz schwierig ist, wenn ich zum Beispiel den Kids sage, ja, ich kümmere mich nachher drum. Oh. Das merkt niemand hier, aber die Kids merken es. Der Punkt ist mir deshalb so wichtig, weil ganz viele Leiter, auch Leiter, die weltweit gefeiert wurden oder gefeiert werden, kriegen früher oder später ein Problem, weil sie in dem Punkt versagen. Und weil sie Sachen über Jahre pflegen, weil sie Dinge über Jahre tun, die nicht aufgedeckt werden. Und dann, wenn es ans Licht kommt, ist es ein Riesenschlamassel für alle. Und deswegen ist mir der Punkt so wichtig. Und ich möchte es noch noch deutlicher fragen, wo ist denn dein Punkt, wo du merkst, da legt dir Gott jetzt was aufs Herz? Im Kleinen untreu. Im Kleinen untreu. Der Nehemia, der war im Kleinen treu. Und deswegen hat ihm Gott das Nächste anvertraut. Deswegen hat ihm Gott über mehr gesetzt, als nur über den Mundschenkbereich. Es heißt, ich trauerte tagelang, fastete und betete und ich flehte zum Gott des Himmels. Da wird das deutlich, was ihm wirklich wichtig ist. Nicht die Aktion, nicht einfach drauf los, nicht einfach schnell noch irgendein Projekt reindrücken, sondern im Kleinen treu bedeutet, zu beten. Wir hatten ja dieses Seminar Freitag, Samstag mit Hans-Peter Nüsch und es war für mich nicht eine große Überraschung, dass er genau den Punkt so betont hat. Und das war für mich eines der inspirierendsten Momente in diesem ganzen Seminar, wo Leute angefangen haben, für uns als Pastoren und Pastoren-Ehefrauen zu beten. Weil ich gemerkt habe, da steckt unglaublich viel Kraft, da steckt auch unglaublich viel Potenzial und da steckt auch unglaublich viel, wo ich mehr dem nachgehen möchte. Im Kleinen treu sein bedeutet regelmäßig beten. Und ich möchte es jetzt auch noch so sagen, ich danke allen, die regelmäßig für uns als Gemeindeleitung beten, die auch für neue Leute in die Gemeindeleitung beten, das ist im Moment so ein Thema, das wir bewegen, die auch beten, dass wir diese Vision, die uns Gott geschenkt hat, auch ausleben können und so weiter. Seid bitte im Kleinen treu und macht mit und betet für uns und auch füreinander. Das Erste, was mir beim Nehemia auffällt, im Kleinen treu sein, Gott schenkt viel, viel Großes. Und das Zweite, was mir beim Nehemia auffällt, er wählt einen Bereich. Der Nehemia, der packt ja was an. Er sagt, jetzt aber sage ich, also der Nehemia zu ihnen, also die führenden Männer von Jerusalem, ihr seht selbst unser Elend, Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Und dann heißt es, er möchte diese Stadtmauer wieder aufbauen. Und ich hab so gedacht, der hätte ja auch alles Mögliche andere tun können. Und er macht nachher auch alles Mögliche andere. Ich habe es mal aufgeschrieben, was der alles nachher macht. Der holt nachher die Leviten zurück. Die Leviten, die waren nicht mehr im Dienst, weil die wurden auch nicht mehr entlohnt und die mussten selber wieder schauen, dass sie irgendwas zu essen kriegen. Deswegen waren die aus dem Dienst ausgetreten sozusagen und der sagt, nee, geht nicht, wir müssen den Tempeldienst wieder mit den Leviten aktivieren, holt die Leviten zurück. Dann fordert er den Zehnten wieder ein, weil er sagt, es kann ja nicht gehen, dass alles Mögliche floriert, nur das Reich Gottes, also nur der Tempel und sein Bereich floriert nicht, weil ihr den Zehnten nicht gebt. Also er holt den Zehnten wieder und er setzt sich ein, dass das Sabbat wieder gehalten wird. Es geht nicht an, dass wir 24/7 einfach nur schuften und rackern, sondern es braucht den Sabbat. Jeder hat den nötig und der Nehemia hat es auf dem Herz, des Landes weit wieder zu machen, den Sabbat einzuführen und dann sorgt er für stabile Ehen. Er sagt, es geht nicht, dass die Ehefrauen, die Ehemänner von Gott wegziehen. Wir müssen stabile Ehen haben, das heißt Ehen, die das gleiche Fundament haben. Ist ganz schön viel, finde ich, was der gemacht hat. Aber was mir auffällt, ist, es ist immer eins ums andere. Und er gibt dem Priorität, was Gott ihm dann aufs Herz legt. Er hätte ja auch sagen können, ich habe hier ein Reformprogramm, 95 Thesen oder was auch immer, oder wie viel sind es? 7 Thesen, ich möchte das, und hinterher geht nichts. Völlige Überforderung, nichts passiert, alles wieder ab zurück in Kübel. Er sagt, ein Ding hat mir Gott aufs Herz gelegt. Dort in Susa, 1500 Kilometer weit vom Tatort entfernt, Dort hat mir Gott es aufs Herz gelegt und das mache ich jetzt. Aber das mache ich vom ganzen Herzen. Und ich möchte es wieder ganz klar zuspitzen auf uns. Welche Sache ist bei dir dran? Was legt dir Gott aufs Herz? Vielleicht schon eine ganze Zeit. Und es wird immer torpediert durch andere Sachen, die dann da noch reinkommen. Und es wird immer gehindert dadurch, dass noch irgendwas an, spontan ist da noch und so. Und dann verschwindet das, was dir Gott eigentlich aufs Herz gelegt hat, verschwindet wieder, weil du dem nicht Priorität gibst. Der Nehemia zeichnet sich dadurch aus, dass er dem Priorität gibt, was Gott ihm aufs Herz legt. Und das bedeutet, hören auf Gott. Ein Leiter, der nicht parat ist zu hören, was gibt mir Gott aufs Herz? Was ist die eine Sache, die ich in der nächsten Zeit machen soll? In seiner Kraft, mit seinen Gaben, mit dem, was er mir anvertraut. Dann ist es keine Leitung von Gott. Dann ist es einfach, ich lebe mein Leben vor mich hin. Und der Nehemia, der unterscheidet sich davon, indem er sagt, diese eine Sache. Wie lange ist er nachher dran an dieser einen Sache? Stadtmaueraufbau unter Nehemia, wie lange hat es gedauert? Schätzen? Traut euch? Hä? 50 Tage, wer bietet mehr? Ja, wir machen es jetzt nicht so spannend. 53 Tage. 53 Tage. Aber warum? Weil er sich dieser einen Sache widmet. Wenn er gleichzeitig noch die Leviten zurückgeholt hätte, den Zehnten eingefordert hätte, ich wette, nichts wäre nach 53 Tagen gewesen. Eine Sache, die Gott dir aufs Herz legt. Ich kann es dir wahrscheinlich nicht sagen, aber ich kann sagen, wir haben einen Gott, der redet. Und wir haben einen Gott, der dir Sachen aufs Herz legt. Und wenn du selber nicht so richtig klarkommst damit, dann frag andere, was sie den Eindruck haben. Dann nimm die Frage in deine Kleingruppe rein und betet regelmäßig dafür, dass ihr Eindrücke bekommt, was legt mir Gott aufs Herz für die nächste Zeit. Wir brauchen einander und Gott hat uns einander geschenkt, genau auch für diese Fragen. Und dann ist es manchmal auch gut, zu Sachen Nein zu sagen. Ich wurde letztendlich 3-mal angefragt, irgendwo noch dabei zu sein. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon das erste Mal die Antwort gegeben, ich kann nicht, ich weiß nur noch nicht warum. Weil es mir leid ist, die ganze Zeit wieder irgendwelche Ausreden oder irgendwelche Gründe zu finden, warum ich nicht alles machen kann. Es ist mir leid, weil ich merke, es ist so viel noch Lässiges am Laufen, was man auch noch machen könnte. Und deswegen ist es gut, wenn man sich gar nicht irgendwelche Ausreden ausdenken muss, sondern sagen kann, nein. Einfach nein. Das Dritte, was mir beim Nehemia auffällt, er fängt mutig an. Es heißt, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Hier haben wir es. Das war der Auftrag. Kommt, lasst uns die Mauer aufbauen. Und dann hinterher, ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Das sind die Ressourcen. Und Nehemia hatte beides. Er hatte Ressourcen, er hatte Leute, er hatte den König hinter sich und er hatte den Auftrag, die Vision. Andere haben gesagt, die Vision, wo ist es da? Hier, Gottes Vision. Beides muss zusammenkommen. Die Ressourcen und die Vision. Beides gehört zusammen. Und er hat angefangen. Und ich möchte jetzt hier einfach mal probieren zu sagen, was mir auffällt an uns als Gemeinde. Oder was in den letzten Jahren alles angefangen wurde, was uns unterscheidet. Weil der Gottesdienst am Sonntag, der unterscheidet uns nicht groß von den anderen Gemeinden. Aber Gottesdienst Plus zum Beispiel, Kreiselshop, verschiedene Bands, Unihockey, Osterbrunch, Kidsplausch, 24-7 Gebetswoche, Basteltag. Dedem, 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 dedem. Und was mir auffällt, und das macht mir am meisten Mühe in meinem Dienst, seit ich da bin, habe ich den Eindruck, ist die Innovationsfähigkeit der Gemeinde hier eingebrochen. Und deswegen ist mein Gebet in der letzten Zeit, lass mich nicht im Weg stehen, Herr Jesus, wenn Leute Innovatives machen wollen. Weil das ist im Moment meine Interpretation. Es gibt natürlich auch, seit ich hier bin, Neues. Zum Beispiel Welcome Bistro Team. Und zum Beispiel hat der Sam und der Raphael eine Gruppe gegründet für junge Erwachsene. Ich bin sowas von stolz auf euch. Ihr macht das super. Und ich wünsche mir das. Das darf mehr werden. Und das muss mehr werden. Und ich möchte nicht im Weg stehen. Weil die Welt wartet darauf. Unsere Welt wartet darauf, dass sie Glaube erfahrbar präsentiert bekommen und Glaube irgendwo erfahren können. Die Sehnsucht nach Spiritualität ist unglaublich hoch. Und mein Gebet ist, dass wir dieser Sehnsucht begegnen können, in einer Art, wie es die Leute nehmen können. Aber da müssen Ressourcen und Aufträge zusammenkommen. Da muss Hören auf Gott passieren und da muss klar sein, was ist die Vision. Drei Dinge zum Abschluss. Gott vertraut dir viel an, dich selbst. Gott vertraut dir viel an, dich selbst. Der Nehemia sagt im Kapitel 1, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Vielleicht haben die einen jetzt den Punkt verpasst. Ich war der Mundschenk des Königs. Er war nicht der Handwerker oder der Baumeister oder der Städteplaner oder sonst irgendwas des Königs, weil dann wäre es ja irgendwie verständlich, oder? Dass man dann geht, die Stadtmauer aufbauen. Aber er war der Mundschenk. Ich meine, das wäre wie wenn ich sagen würde, ich werde der neue Lobpreisleiter. Ja, ihr lacht, weil ihr genau wisst, das würde ganz schlecht rauskommen. Er war der Mundschenk. Und was macht er? Er lässt sich einfach gebrauchen für den Auftrag, den Gott ihm zuhält. Und das ist meine Bitte. Gott vertraut dir viel an. Nimm das, was Gott dir anvertraut. Schau nicht, was andere gemacht haben. Schau nicht, wo dich andere limitiert haben. Es gibt nämlich auch so eine gewisse Limitation, dass andere dir sagen, ach Alex, lass das lieber bleiben. Genau. Wenn Jesus, wir bringen es noch ein bisschen weiter, wenn Jesus Zimmermann geblieben wäre, wir wären heute noch nicht versöhnt mit dem himmlischen Vater, wenn Jesus Zimmermann geblieben wäre. Das war sein Job. Lange genug. Länger, als er nachher gepredigt hat. Und du bist für Gott unendlich wichtig. Du bist für Gott unendlich wichtig und er möchte dich gebrauchen. Der Paulus schreibt seinem Timotheus, das war so der Stift, der Azubi, derjenige, den er unter seine Fittiche genommen hat. Niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Und das gefällt mir so gut, weil ich war in der Situation, ich war Praktikant in einer Gemeinde in Deutschland und da waren viele so 80-plus-Leute. Die hatten irgendwie, die hatten über 60 Jahre mehr Lebenserfahrung als ich. Und dann sind die zusammengekommen für die Bibelstunde mit mir. Und dann hatten die den Eindruck, ich kann denen jetzt was vom Glauben weitergeben. Und da hat der Vers schon zu mir gesprochen. Alex, Mann, es ist egal, ob du so jung bist und ob die so alt sind. Mach das, was Gott dir aufs Herz gibt. Und es gilt auch für die, die stottern. Mose hat gestottert. Mose konnte nicht gut reden. Kann man in der Bibel nachlesen. Das war kein Problem für Gott. Abraham war schon ganz schön alt. Älter wahrscheinlich als wir hier, die meisten jedenfalls. Das war kein Problem für Gott. Gideon hatte einen wahnsinnigen Schiss vor seiner Aufgabe. So viel Schiss, dass er gesagt hat, oh, ich brauche noch ein Zeichen. Bitte jetzt Fell nass und Boden trocken und dann nachher andersrum oder vorher andersrum. Und also bevor ich nicht noch ein Zeichen bekomme, kann ich nicht wirklich losmachen. Hinterher, Gott benutzt den, auch diesen Schisshasen. Petrus war extrem impulsiv. Der hat ganz schön viel verkachelt in seinem Leben. Hat ihn Gott deswegen nicht brauchen können? Doch, Gott hat ihn brauchen können. Gott vertraut dir dich selbst an. Und das ist ein Riesenpotenzial, das in dir schlummert. Geh es entdecken, fang an zu fragen, was ist denn das, was Gott mir aufs Herz legt? Und er wird es zu Ende führen. Es gibt ja Sachen, die haben wie nie ein Ende, oder? Da bist dran und bist dran und bist dran und merkst, oh Mann, jetzt bin ich schon so lang dran und es ist immer noch nicht. Der war nach 52 Tagen war er fertig. 52 Tage steht im Nehemia 6. 52 Tage, das ist cool, oder? Wenn man ein Projekt anfängt, nicht mal 2 Monate, Projekt beendet, das ist ganz cool. Aber die Realität ist bei uns doch eher, dass wir jahrelang dran sind und merken, na, es wird nicht so richtig. Nochmal ein Anlauf. Genau. Und da ist es für mich ganz toll, dass uns Gott im Philipper 1 die Zusage macht. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Heißt für mich zweierlei. Nummer 1, wir können gut immer wieder was anfangen, ohne die Garantie dafür übernehmen zu müssen, dass es auch zu Ende gebracht wird. Weil wenn es zu Ende gebracht wird, dann war es Gottes Werk. Und das Zweite ist, es wird eh alles zu Ende gebracht, und zwar, wenn Jesus Christus kommt. Und das ist doch die gute Botschaft. Letzter Punkt. Gott verbündet sich mit dir. Wer anfängt zu leiten, ist manchmal lonely on the top. Das heißt, du bist ganz schön allein da. Und es gibt Widerstand. Schau dir Nehemia an. Erst gibt es Widerstand von außen, schon Kapitel 2, Widerstand von außen. Dann nachher die Kapitel Widerstand von innen. Ganz lässig. Die Leute, die ihn eigentlich unterstützen sollten und die es eigentlich auch hätten können, die lassen ihn dann auch noch im Stich. Ganz toll. Kann ich hunderte Geschichten davon erzählen. Aber ganz toll ist auch, dass es Gott nachher gelingen lässt, weil diese Verbindung stand. Nehemia schon am Anfang beruft sich auf was? Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns. War die Situation cool? Nein. War das Ding schon durch? Nein. War er der geeignete Mann? Nein. Hat er es trotzdem gewagt? Ja. Warum? Du hältst deinen Bund. Du hältst deinen Bund. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir heute Abendmahl feiern können. Weil dadurch spricht uns Gott durch, bei uns Traubensaft und Brot, spricht uns Gott genau das zu. Es mag kommen, was will. Aber das gilt. Und das geht ganz tief in uns rein, bis hier. Und das möchte Gott, dass das ganz tief in uns drin klar ist. Mit einem Vers aus dem Neuen Testament, den Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Wunderbare Zusage, auch eine wunderbare Zusage, die uns ins Abendmahl mit reinnimmt. Die Band kann schon auf die Bühne kommen. Wir hören auf die Worte, die Jesus uns zuspricht. Im Lukas heißt es: Und Jesus nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen, das heißt den Jüngern, denen, die mit Jesus unterwegs sind, und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und dann nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir miteinander heute diesen Bund wieder ganz klar mit nach Hause nehmen. Dieses Verbündetsein mit unserem großartigen Gott. Diesem großartigen Gott, der die Mauer vollendet hat durch den Nehemia und die anderen, die mitgemacht hat, und der auch uns vollenden wird. Ich bete und dann nimmt uns das Lobpreisteam mit hinein in diese Zeit. Ich finde es ganz cool, dass wir heute Beter unter uns haben. Vielleicht sind Sachen aufgebrochen bei dir oder sind Sachen, wo du dich fragst oder wo du eine Ermutigung brauchst oder wo du einfach sonst einen Segen für die Woche mitnehmen möchtest. Dann geh zu den Leuten, die haben so gelbe Schilder, sind hier im Raum verteilt und die beten gerne mit dir. Während dem Worship ist es so, dass man an die Tische einfach geht, sich Brot und den Kelch nimmt und bei dem sich ganz tief rein verinnerlicht, Jesus ist unser Verbündeter. Und er hat es für uns getan am Kreuz. Auch all das, was uns von ihm trennt, hat er weggetan. Und all das, wo wir Buße drüber tun, nimmt er weg. Und das ist die wunderbare Zusage, dass er uns liebt und dass er mit uns geht und diesen Bund hält. Ich bete und dann singen wir und feiern das Abendmahl. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns führst. Du bist der gute Hirte und du bist der, der es gut zu Ende bringt. Und du bist der, der uns an der Hand nimmt und wir dürfen und können dir vertrauen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Geh du jetzt mit uns in diese Zeit des Abendmahls und mach uns klar, dein Bund gilt. Auch über alles Versagen hinaus, auch über alles, wo wir noch nicht am Ziel sind. Und sprich du zu uns, wenn wir dich fragen. Ich danke dir dafür. Amen.